Hallo und herzlich willkommen zum Gaming-Helden Podcast Episode 3. Mit bei mir Marvin und
Hallo.
Stefan.
Hallo.
Heute ganz frisch an einem anderen Tag, als wir es uns als Standardtag gewählt haben, aber hey, wir machen es trotzdem. Jungs, fangen wir direkt an. Was habt ihr diese Woche so gespielt? Stefan hatte großartige Neuigkeiten, habe ich gehört.
Ja, ich habe Killzone 2 endlich zu Ende gespielt. Endlich. Es war auch nervenaufreibend. Ich glaube, bei anderen, also wenn es nicht Killzone gewesen wäre, dann hätte ich es, glaube ich, nicht. Hätte ich es wieder in die Ecke geschmissen. Aber ja, es war dann auch der Endgegner. Also es war etwas, ich war etwas enttäuscht. Aber gut, okay. An sich war es eigentlich okay. Also
Und jetzt Killzone 3, oder?
nee, 3 habe ich ja durchgespielt.
Ach so.
Aber vielleicht jetzt Shadowfall, wer weiß. Ja, mal ein schöner Titel für die PS4. Da habe ich jetzt noch gar nichts durchgespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das würde sich doch anbieten.
Holt die Mistgabeln.
Aber,
Also, Shadowfall, grafisch hui. Storytechnisch so lala, aber meiner Meinung nach lohnt es sich schon durchzuspielen.
Ich Und es
Wobei
hat
ich.
einen coolen Multiplayer. Es hat einen sehr coolen Multiplayer-Modus, den mag ich sehr gerne.
Ja, das stimmt. Allerdings muss ich jetzt gerade auch sagen, ich habe es noch nicht zu Ende gespielt, weil ich glaube, ich habe auf normal gespielt und ich bin jetzt in so einer Krupp-Truppe, wo man sich quasi durchschleichen muss. Und da sind so Tanks. So Panzer, die sich immer im Kreis, die immer so einen Sensor im Kreis drehen und man muss sich aber da durchschleichen, damit die Tanks einen nicht sehen. Und das ist echt, da habe ich mir die Zähne dran ausgebissen, so ein bisschen.
Ja, ich fand halt die Steuerung mega. Also ich weiß nicht, ich fand es halt irgendwie nervig, dass man alles verwendet hat, was an dem PS4-Controller dran ist. Die Touchfläche und so weiter. Also ich
Da
fand's halt.
muss man sich eben dran gewöhnen.
Ja, aber die ist so empfindlich. Ich finde generell die, muss ich sagen, kleine Kritik vielleicht an den Controller der PS4. Ich finde halt einfach die Touchfläche ist auch mega empfindlich. Da kommst du leicht dran, ey, dann hast du direkt irgendwas pausiert oder. Naja,
Habe ich
gut.
kein Problem mit, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, ihr seid halt geschickter als ich. Ich alter Grobmotoriker.
Ja.
Gib's doch zu,
Marvin.
versuch es mit der Zunge zu bedienen, aber egal.
Genau.
Ich hab gehört, du hast Destiny gespielt, Marvin.
Ja, ich bin einer neuerlichen Destiny-Sucht verfallen. Die Spritze steckt noch im Arm. Die letzten Abende, 2, 3, 4, 5 Stunden jeweils Destiny gespielt mit einem Kumpel, was sehr, sehr spaßig ist. Das Spiel funktioniert immer noch fantastisch. Es sieht wundervoll aus, es spielt sich toll und ja, macht immer noch Spaß. Es ist ein richtiges Suchtspiel. Jetzt hänge ich also zwischen zwei alten Spielen, zwischen Drive Club und Destiny. Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, ich, was habe ich denn zuletzt gespielt? Deus Ex Machina habe ich durch. Will ich aber noch die Platin-Trophäe holen.
Ja,
Das
das war klar.
sind noch so ein paar Sachen und für das Spiel lohnt sich das, weil es ist halt wirklich ein großartiges Spiel. Dead Star habe ich ein bisschen gespielt, finde ich auch bisher ziemlich gut. Zombie habe ich jetzt noch nicht gespielt. Stickbolt habe ich gespielt, finde ich sehr belustigend. Ja, und sonst in der Firma halt so ein bisschen Blaze Rush und sowas, aber ansonsten hält man sich klein.
Deine erste Platin-Trophäe dann, oder?
Nee, ich hab. Oh, was war meine erste Platin-Trophäe? Da bin ich jetzt gerade echt am Überlegen. Ich glaube, es war Lego Harry Potter oder Lego Batman 2.
Okay. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keine einzige.
Ich
Schande
habe
auf die.
welche. Ich habe nur so Schummelplatin-Trophäen von Telltale-Spielen.
Wie, du hast die Rocket League Platin-Trophäe noch nicht?
Nee, wie soll ich die denn kriegen?
Die ist doch super einfach.
Was? Echt? Oh.
So häufig, wie du das Spiel gespielt hast, müsstest du eigentlich mittlerweile schon locker die Platin-Trophäe haben.
Okay. Dann müsste ich das nochmal verfolgen. Dann habe ich ja wieder was, was ich mir auf die Liste schreiben kann.
Weil so viele schwierige Sachen sind da nicht. Du musst einmal das Tutorial spielen, du musst 500 Kilometer fahren und das geht, wenn du online spielst, halt relativ einfach oder relativ viel. Ja, also
Ja,
ich
ich
hatte
glaube,
da
das
aber
habe ich auch schon, aber so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dieses, ja, dieses Tutorial da oder, ne, das habe ich, glaube ich, nie angefangen. Ich weiß
also.
nicht. Ich habe mich direkt reingestürzt in den Online-Multiplayer. Aber, naja, wer liest schon Anleitung oder sowas? Ja, wer braucht das?
Ja, genau. So, gehen wir direkt weiter. Wie ist es denn, Stefan, möchtest du mit deinem Thema anfangen?
Ja, gerne. Was war es denn noch gleich? Moment. Ja, also generell die Frage, ob die Konsolenhersteller die Publisher unter Druck setzen, ob ihr das auch so seht, weil ja jetzt zum Beispiel bei The Division es so war, dass viele PC-Gamer da enttäuscht waren von der Grafik. Mehr oder weniger, weil man sich da wohl mehr erhofft hatte, was die neue Grafik-Engine da zustande bringen kann. Und ja, würde ich einfach mal gerne so eure Meinung, eure Erfahrung gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Ob ihr das auch so seht, dass, also was viele halt sagen, dass die sich halt von den Konsolenherstellern Microsoft und Sony halt unter Druck setzen lassen. Oder. Ja, ob das eigentlich nur einfach Gerüchte sind und
Also, ich würde sagen, dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen. Das ist gar nicht erforderlich in dem Sinne. Aber ich würde auch sagen, dass in den meisten Fällen tatsächlich eine Konsole als Lead-Plattform herhalten muss für die Entwicklung eines Spieles, also für die Grundanpassung und dass alle anderen Plattformen daraus quasi skaliert werden. So ist natürlich auch die PC-Version von The Division nur ein Ableger der Xbox One-Version, genau wie die PS4-Version, weil in dem Fall, glaube ich, die Xbox One Lead-Plattform ist, wegen dem Exklusivdeal mit Microsoft für DLCs und Zeug. Aber ich finde es auch ein bisschen überzogen, sich darum zu beschweren, weil vor allem im Fall von The Division das Spiel sieht auf dem PC in 4K verdammt schick aus. Verdammt schick. Und wenn ich sage verdammt schick, meine ich wow. Wow, fast Fotorealismus. Also.
Ich glaube, dass sich die Publisher da ins eigene Knie schießen. Ich glaube, das ist so ein, wir wollen so viel wie möglich Hype schaffen. Also wir wollen wirklich, dass so viele wie möglich Leute darüber ausflippen, boah, dieses Spiel will ich spielen und so weiter und so fort. Dass die selber gar nicht, dass die selber am Anfang gar nicht merken, dass sie ist zu viel, also dass sie grafisch zu viel da drauf packen. Ja, Division hatte einige Grafik-Downgrades, bei weitem nicht so krass wie bei Watch Dogs. Aber ich glaube, dass es nicht die Publisher, beziehungsweise dass es nicht die so Sony oder Microsoft sind, die das unter Druck, die da den Druck machen, sondern dass das die Marketing beziehungsweise die Chefetage bei den eigenen Firmen ist, die da den Druck macht und die da ein besseres Bild für alle haben will. Ich weiß zum Beispiel, von Watch Dogs wissen wir jetzt zum Beispiel, irgendjemand hat den Code dafür gefunden, dass die Grafik Engine halt eben runtergesetzt wurde und dass die hinter Code versteckt wurde und der konnte den Code auf dem PC halt aktivieren und das Spiel sah dann ein bisschen besser aus, ist aber dann halt eben nicht mehr so gut gelaufen.
Ja, das ist bei Spielen halt auch so eine Sache, wenn man die im Fall wie von Ubisoft zum Beispiel stellen ihre Spiele teilweise äußerst früh vor. Und Watch Dogs fiel auch in der Zeit, in der die PlayStation und die Xbox One noch nicht fertig waren. Das heißt, man hat geraten, wie die Spezifikationen sein könnten, hat dann darauf ein Spiel, eine Szene oder Szenen entwickelt, von denen man dachte, man könne sie so realisieren und musste dann im Laufe der Entwicklung halt feststellen, dass das nicht möglich ist. Und da die Konsolen in jedem Fall die Lead-Plattform sind, da der PC vor allem in Amerika für diese Art von Spiel keine besonders beliebte Plattform ist, sehen halt alle Versionen schlechter aus.
Was halt auffällig ist, dass wieder der gleiche Publisher ist, ne? Also Watch Dogs und The Division. Also,
Ja,
gibt's
wobei.
denn noch andere Titel, die euch jetzt so bekannt sind, wo das der Fall gewesen ist oder wo das auch so, sage ich mal, in der Öffentlichkeit breitgetreten wurde?
Also
Witcher 3.
Ja, Sony hat auch einige davon auf der Kante, wie zum Beispiel Killzone 2. Das wurde damals mit einem Trailer beworben, der super, super toll aussah, viel besser als das Spiel, obwohl Killzone 2 schon richtig schick war. Dann Motorstorm, das wurde mit einem Trailer beworben, der fotorealistisch aussah, und Motorstorm sah definitiv nicht fotorealistisch aus. Was haben wir noch?
Vor allem haben sie damals bei Killzone 2 ja gesagt, das ist ein In-Engine-Trailer.
Und es war definitiv ein Render-Video. Ein Pre-Render. Aber ich denke, das kommt immer wieder vor. Aber Target-Render sehen wir heute relativ selten. Also was wir heute sehen, sind meistens tatsächlich die Annahmen von Spielszenen. Und Ubisoft hat ja auch gute Dinge zu verzeichnen. Assassin's Creed Unity sah tatsächlich genauso super und großartig aus, wie es sah. Es war nur total verbuggt. Aber vom Look her war es tatsächlich immer das gleiche Spiel. Muss man ihnen zugutehalten. Und bei Assassin's Creed Syndicate waren sie äußerst ehrlich, dass das Spiel nicht mehr so gut aussieht wie sein Vorgänger. War von Anfang an klar. Sie haben gelernt.
Ja, also was halt The Witcher 3 hatte dieses Problem, so viel ich weiß. Dann Witcher 3 hatte das Problem, dann gab es noch eins von EA, das hatte das Problem. Ich weiß aber nicht mehr genau welches. Das sah auf jeden Fall besser aus, als es dann am Ende war. Es war nicht Battlefront. Also DICE hat sich da schon ziemlich gut gehalten.
Also Battlefront sieht echt aus wie die Szenen, die vorher gezeigt wurden. Ich sehe da nicht viel
Ja,
Unterschied.
genau.
Aber die Fotogrammetrie ist halt auch. Da kann man nicht viel falsch machen.
Richtig.
Okay. Mir fällt noch was ein. Codemasters war früher auch bekannt dafür. Die haben immer Target Render veröffentlicht.
THQ.
Von THQ kenne ich kaum was.
Achso, Space Marine, da sahen die Trailer schon beeindruckender aus als das Spiel selber, obwohl das Spiel schon ziemlich geil war. Verdammt, wenn ich davon einen zweiten Teil haben könnte, würde ich. Nein, ich würde nicht meinen linken Arm dafür hergeben, weil dann könnte ich es
Komm
nicht
her,
spielen.
Patrick, ich hab die Fleischsäge. So.
Ja, danke für die aufklärenden Worte, obwohl ich dazu jetzt mal kurz so sagen muss, und zwar, okay, Sony hin oder her, ne? Aber gut, die Spiele sind ja auch nie auf dem Computer oder so rausgekommen, ne? Also, oder? Ist Killzone 2 für den PC
Nein,
rausgekommen?
nein, aber es ging ja jetzt bei uns gerade um Downgrade. Sie sind nie auf
Ja.
dem. Die sind nie auf dem
Ja,
Computer erschienen.
genau, also Grafik-Downgrades
Ja.
gibt's in jeder möglichen Hinsicht.
Okay.
So,
Okay.
Stefan, kurzer Zwischenweg. So, dir fehlen für Rocket League folgende Trophäen: Vorrätig, sammle 150 Items. Champion, gewinne eine Meisterschaft. Dann Battlecar-Sammler, schalte alle Battlecars frei. Das ist super einfach. Dann Raketenmeister, schließe eine reguläre Saison ab. Blockade wäre 20 Bälle ab. Feldwebel, schließe die Simulationsübung ab. Das ist
Okay.
dieses Ding. Dann Teamplayer, spiele eine Saison gegen alle Teams. Dann spiele mit einem der klassischen Battle Cars. Doppelschlag. Gewinne ein 2 gegen 2 Spiel. Perfekter Start. Gewinne dein erstes Saisonspiel. Übung macht den Meister. Und Barras Bravas. Das ist nicht viel. Also wenn du möchtest, können wir uns da am Wochenende mal eine halbe Stunde hinsetzen, dann hast du deine erste Platin-Trophäe.
Wie viel macht das eigentlich in Prozent? Also es würde mich mal interessieren. Also du hast ja so und so viel Prozent, bist du, ich glaube, ich bin ja jetzt Level 8 oder so, ne?
Ja, und zwar ist das, ich glaube, eine Platin-Trophäe, warte mal kurz, das muss ich jetzt nachgucken. Wie viele Punkte hat eine Platin-Trophäe?
Ist das auch unabhängig davon, wie viele Spiele ich angefangen habe zu spielen, oder orientiert sich das auch daran?
Nee, die Trophäen, das Einzige, was höher wird, ist, wenn du dein Level erhöhst. So, Berechnung der Levelpunkte für PlayStation. So, eine Bronze-Trophäe hat 15 Punkte, eine Silber-Trophäe hat 30 Punkte, eine Gold-Trophäe hat 90 Punkte und eine Platin-Trophäe hat 180 Punkte. Ich brauche zum Beispiel jetzt, um von Level 19 auf Level 20 auszusteigen, brauche ich noch 6200 Punkte.
Okay.
Das heißt, ich weiß nicht, wie genau die Prozentzahl steigt, weil ich bin jetzt bei 22% von Level 19. Ja, so ist das. Also die Punkte setzen sich dann halt so zusammen. Je mehr Punkte du hast, desto höher wird deine Prozentzahl.
Ja. Yeah.
Ich weiß nicht genau, für wie viele Punkte du für pro Level brauchst. Ich glaube, das ist die Zahl, die sich erhöht.
Okay. Ja gut, klingt ja jetzt erstmal irgendwie alles plausibel. Ja, aber können wir gerne machen am Wochenende mal eine Runde Rocket League spielen oder so, klar. Warum nicht?
Ach, hier steht sogar die Liste. Level 1 0 Punkte. Mit Level 1 startet jeder. So, für Level 2 brauchst du 200 Punkte. Für Level 3 600. Für Level 4 1200. Dann 2400, 4000, 6000, 8000, 10.000. Und Level 19 braucht man 72.000 Punkte.
Okay. Naja gut, da komme ich glaube ich jetzt noch nicht hin, aber irgendwann nee, mal. Man muss ja Träume haben, ne?
Also du bräuchtest jetzt im Endeffekt 8000 Punkte.
Hm. Ja.
Jetzt weiß ich nicht, wie dein momentaner Zwischenstand ist, aber...
Gute Frage. Wo sieht man das im Profil? Sieht man das überhaupt? Nee, ne?
Ja, du siehst das in deinem Profil auf deiner Übersicht.
Ja.
Du bist bei 48% von Level 8.
Ah, okay.
Oh, ich möchte kurz was einwerfen.
Ja.
Ich bin ja bei Twitter unterwegs, es sind ja gerade die BAFTA Game Awards. Ist zwar ein bisschen kurios, aber Rocket League ist das Familienspiel des Jahres.
Yeah!
Ja, ist das
Rocket League, Rocket League, Rocket League.
Und ich möchte euch ein ganz besonderes Shoutout geben an The Chinese Room und Everybody's Gone to the Rapture. Sowohl Audio als auch Musik des Jahres gehen an Everybody's Gone to the Rapture. Also, wenn ihr das hört, ist das vermutlich schon lange vorbei, aber ich freue mich sehr.
Oh, Everybody's Gone to the Rapture, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Und es hat noch ein paar Kategorien vor sich. Ich glaube, es war 12-mal nominiert.
Ha, ist natürlich nicht schlecht. Die BAFTA Awards sind eigentlich auch ganz cool.
Ja, die haben schon ein bisschen mehr Qualität als so einiges aus Amerika.
Ja. Ja. So. So, wir haben das erste Thema jetzt quasi abgehakt, haben einen kleinen Haken zu Trophäen gemacht. Marvin, möchtest du vielleicht diese Themensuche fortsetzen?
Natürlich, ich komme auch gleich mit einem Thema, was mich brennend interessiert und immer wieder hochkommt, und zwar, wenn Fans Fanprojekte zu Spielen entwickeln und es dem Publisher nicht gefällt. Denn da haben wir heute den Fall, dass Fans einen World of Warcraft-Server betrieben haben, auf dem die Ursprungsversion des Spiels lief. Das heißt, ohne Erweiterungen, Patches und ohne alles, was verändert wurde, weil denen das Spiel halt so gefiel, wie es war, als es rauskam. Sie finden es heute zu einfach. Und Blizzard hat das lange geduldet und jetzt gefordert, dass das bis Ende April, Mitte April jetzt eingestellt werden soll. Und da spielten 150.000 Spieler und das ist nicht der erste Fall. Was denkt ihr? Dürfen oder findet ihr es fair, dass Publisher das machen, oder glaubt ihr, sie schaden sich damit selbst?
Das ist eine schwierige Sache. Ja, es ist definitiv fair, weil die Publisher haben das Spiel entwickelt. Also, das heißt, sie dürfen das, weil es ihr Spiel.
Natürlich, das ist klar. Von diesem wirtschaftlichen Standpunkt ist es natürlich genau so. Das ist genau wie mit dem Fanprojekt zum Metal Gear Solid.
Oder Black Mesa. Wobei ja, Black Mesa wird, glaube ich, sogar von Valve geduldet. Also
nicht nur geduldet, es wird sogar von Valve veröffentlicht. Valve geht einen sehr offenen Weg, was Fanprojekte angeht. Eins dieser Fanprojekte wurde einen gewissen Shooter von Valve. Der hieß
Team Fortress?
Counter-Strike und Team Fortress sind beides Fanprojekte.
Okay.
Fanprojektgeburten.
Ja, okay.
Wie geht damit relativ offen um?
Also natürlich könnte man damit besser umgehen. Allerdings, wenn du mal überlegst, diese 1500 Leute, die das Spiel jetzt spielen.
150.000.
150.000, Entschuldigung. Irgendwie Zahlenreher im Kopf gehabt.
Kein Problem.
Das wären rein theoretisch noch zahlende Kunden für WoW.
Wobei ich davon ausgehe, dass sie das ja nicht wollen, dass sie eher keine zahlenden Kunden werden, weil sie es sonst gar nicht mehr spielen würden.
Ja, aber wenn sie zum Beispiel jetzt World of Warcraft Vanilla quasi spielen wollen, ist das Nächste, woran sie noch kommen können, World of Warcraft, ich glaube, Cataclysm war das letzte, ne, vorletzte, Mists of Pandaria. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Erweiterung Warcraft jetzt ist. Das ist.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ich Verbannung? Nein. Warlords of Draenor ist momentan die aktuelle. Hat eine Weile gedauert.
Auch wenn sich das jetzt blöd anhört, aber was heißt das jetzt konkret, so ein Fanprojekt? Heißt das auch, dass die Dinge erweitert haben, verbessert haben oder bedeutet das, die haben die Grundversion genommen, die es mal gegeben hat und möchten halt die weiterspielen oder haben die auch durchaus Modifikationen an dem Spiel vorgenommen?
Es gab keine Veränderung am Spiel, das ist der Ursprungscode, also so wie World of Warcraft damals ausgeliefert worden ist. Ja. Allerdings weiß ich nicht, wie sie das zusammenbekommen haben, weil das Spiel ja, glaube ich, auf der Disk ist ja, glaube ich, nicht alles drauf, was World of Warcraft ausmachte.
Wobei ja, okay, aber du hast die Patch-Dateien vom ersten World of Warcraft, also ja, das ist durchaus, also die Patch-Dateien, die du runterladen kannst, es gibt Logs dafür und ich denke mal, dass schon, dass man sich den Code dafür zusammensuchen kann, beziehungsweise vielleicht muss man ein bisschen was selber schreiben, damit das funktioniert. Aber ich denke schon, dass man das zusammenkriegt.
Wobei ich denke, dass es vielleicht Modifikationen am Netzwerkcode gegeben hat, um das auf einem anderen Server laufen zu lassen als dem vorgegebenen. Aber was all diese Projekte halt gemeinsam haben, ist, dass sie non-kommerziell sind. Also damit verdient ja keiner Geld. Das finde ich dabei immer wichtig zu erwähnen. Es ist für mich auch nochmal was anderes, wenn jetzt ein Fanprojekt, es gab diesen neuen Star Trek-Fanfilm, der sah so verdammt gut aus, dass er, glaube ich, eine neue Star Trek-Serie effekttechnisch fast in die Tasche gesteckt hätte. Und dass der gestoppt worden ist, kann ich wiederum nachvollziehen. Der sieht aus, als wäre da eine ganze Menge Geld reingeflossen und das wollte man vielleicht noch eine Menge Geld damit machen. Das sehe ich wiederum anders. Ich finde, da gibt es Abstufungen für mich. Dieses, ja, so, keine Ahnung, so Fanfilmchen, die billig produziert sind. Wenn man dagegen gerichtlich vorgehen muss, finde ich das ein bisschen scheiße vom Publisher. Damit drücken die Fans ja auch so ein bisschen ihre Loyalität zu einer Marke aus.
Also was ich bisher ganz gut fand, sind, dass die, also die Star Wars Fanfilme, dass die so tatsächlich von einigen Leuten, die an Star Wars gearbeitet haben, weiterempfohlen worden sind, weil die cool gemacht waren und so weiter und so fort.
Das ist zum Beispiel schön.
Ja, Stefan?
Würdet ihr denn sowas wie OpenRA, also was ja im Endeffekt auf Alarmstufe Rot 2, glaube ich, basiert und Open Arena, was ja dann Quake 3 war, ist, würdet ihr das auch dazu zählen? Weil da muss ich sagen, also ich weiß jetzt natürlich nicht mit den Plattformen, ob sich das da auch geändert hat oder das erweitert wurde bei den Fanprojekten, die ihr da genannt habt, weil also ich meine, es gab damals keine offizielle Portierung von zum Beispiel Alarmstufe Rot 2 für Linux zum Beispiel. Das Spiel läuft aber auf allen Plattformen, egal ob das, also ob das jetzt Mac ist, PC oder auf dem Linux-Betriebssystem.
Also ich weiß nicht, wie es realisiert worden ist. Im Falle von der, was hast du gesagt, Open Arena, das ist ja diese die freie Version von Quake. Im Fall dessen ist der Quellcode veröffentlicht worden und damit darf jeder machen, was er möchte. Das heißt, die ist nicht nur geduldet, die ist auch kompatibel zu allem Offiziellen und wird erweitert und gepflegt und so. Ist auch ein Fanprojekt und ein sehr geliebtes Fanprojekt, auch vom Original-Publisher. Schließlich hat er dafür gesorgt, dass es existiert. Bei dem anderen Projekt bin ich mir nicht sicher, weil ich es nicht kenne.
Ich meine, dass der Code da auch irgendwie, ich weiß nicht, ob er offiziell oder über irgendwelche dubiosen Quellen mal irgendwann ins Internet gekommen ist, aber ich meine, dass der auch.
Es kann durchaus sein, dass der, dass, mal überlegen, Alarmstufe Rot ist jetzt, glaube ich, 1996, ich glaube, das heißt, Alarmstufe Rot ist ungefähr 20 Jahre alt. Der zweite Teil oder der erste Teil?
Das ist der zweite Teil, glaube ich, oder was? Nee, ich glaube, sogar der erste Teil gewesen.
Also, wenn es der erste Teil war, dann war es, ist es bestimmt jetzt 20 Jahre alt. Und deswegen eigentlich sehe ich da kein Problem mit. Jetzt hatte ich eben einen Gedanken, den habe ich aber jetzt gerade verloren, vielleicht finde ich den gleich wieder. Wie ist das denn mit so Sachen wie Nee, ich komme gerade nicht drauf. Redet ihr erstmal weiter. Vielleicht fällt es mir gleich ein.
Ich finde eigentlich, muss ich ehrlich sagen, also was das angeht mit den Publishern, okay, ist ihr gutes Recht, wenn sie sagen, ja, wir möchten nicht, dass die Sachen so weitergeführt werden. Jetzt im Fall von WoW denke ich, dass es da auch finanzielle Hintergründe gibt, weil wenn mich nicht alles täuscht, war das doch so, dass man irgendwie vierteljährlich, monatlich Geld bezahlen musste, um das online spielen zu können. Und
Ja, du
wenn du dann
bezahlst auf jeden Fall Geld. Du hast Möglichkeiten monatlich, vierteljährlich, jährlich, genau.
Ja, und
Ja.
wenn natürlich der Code dann, ja, ich sag mal, die Urfassung auf irgendwelchen Servern läuft und das dann nicht bezahlt wird, für die, also, ne, also ich weiß nicht, WoW war ja von Anfang an nicht so, ich glaube, die erste Version haben die sich nicht gedacht, okay, das wird irgendwann mal so ein Online-Bezahl-Ding, da machen wir mega Kohle und was weiß ich,
Also,
also war zu einer anderen Zeit, oder?
WoW war die Ursprung, also war die Begründung des. Ah, nee, Quatsch.
Also
Das
es
war
ist
nicht
nicht
die
die Begründung
Begründung.
des
Nee,
Online-Rollenspiels. Die
nee.
ist viel länger her. Die läuft, glaube ich, sogar noch, die Begründung des
Das
Online-Rollenspiels.
ist Dark Age of Camelot, wenn ich das richtig im Kopf habe.
MMORPG.
Nein, es war nicht die Begründung, sondern es war das, was das populär gemacht hat. Und es war von Anfang an geplant, dass WoW zum Bezahlen wird. Ich glaube, der Preis war damals $11. Oder 11,99 pro Monat. Ich habe das ja damals kurze Zeit auf den amerikanischen Servern gespielt und dann hinterher auf den deutschen Servern, als die Version in Deutschland rausgekommen ist. Ja, es war halt damals echt ein cooles Spiel. Aber diese 150.000 Leute, die versuchen, ihren WoW-Fix zu kriegen, wenn die wirklich ihren WoW-Fix haben wollen, dann will halt Blizzard, dass sie dafür bezahlen. Das
Wobei
kann ich durchaus verstehen.
ich denke, dass sich das vermutlich auch mit der Zeit noch, also dass dieses Bezahlmodell vermutlich irgendwann verschwinden wird, weil alle anderen Online-Rollenspiele das aufgeben mussten und World of Warcraft ja auch schon mit rückläufigen Nutzerzahlen kämpft, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ne?
Ja, wobei Final Fantasy XIV damit momentan ziemlich guten Erfolg hat.
Ja, das
Allerdings,
stimmt.
jetzt ist mir auch eingefallen, was ich meinte. Wobei ich so einige Fanprojekte, wie zum Beispiel, da macht gerade einer, baut Kommando, den ersten Teil, in HTML5, CSS und JavaScript nach.
Das ist cool.
Und das finde ich schon ziemlich cool. Und ich hoffe, dass der das auch weitermachen darf. Aber schon beeindruckend, was manche Leute mit ihren Mitteln leisten können.
Das ist wahr. Und auch wie viel Ambition dahinter steckt und wie viel Liebe und Hingabe zu einer Marke, zu einer Sache, wenn man sich vornimmt, etwas ja, zu portieren, das ist ja nicht nur eine Fingerübung, das ist ja doch schon ein großer Aufwand. Ja, vielleicht auch einfach, um zu zeigen, was man kann und das zu verbinden mit etwas, was man gerne mag.
Richtig. Ja, eigentlich, klar, es ist das Recht der Publisher, beziehungsweise der Firmen, die es entwickelt haben.
Wo
Da
man
ist
da
ein.
doch auch unterscheiden muss, oder? Ich meine, im Endeffekt, wenn ich jetzt eine Portierung mache, zum Beispiel wie bei Kommandos in HTML5, ja, okay, ich benutze vielleicht im schlimmsten Fall, habe ich mir irgendwo die Sprites besorgt von Kommandos, ja, wo auch immer ich die her habe, das steht mal in Stern, aber ich kann doch durchaus eine Portierung von dem Spiel in einer anderen Sprache oder sogar, was weiß ich, in der gleichen Programmiersprache machen. Ich meine, da spricht doch an sich nichts gegen. Ich darf das Ding da nur nicht Kommandos unter Umständen nennen. Ich meine, wie viele
Ja.
Ableger gab es von Lemmings, also oder Worms oder was weiß ich. Also ich finde, da muss man auch eine Grenze sehen. Okay, die eine Sache ist, benutzt man den Ursprungscode, die Ursprungsdateien des Spiels, um das Spiel zu spielen und betreibt einen eigenen Server und der Publisher wird eher mehr oder weniger vom Kopf gestoßen, weil niemand die alte Kopie des Spiels, so wie alt das auch immer sein mag, mehr kauft. Okay, da kann der Publisher natürlich, ist ein gutes Recht zu sagen, okay, finde ich nicht in Ordnung. Die Leute könnten ja auch vom Grabbeltisch für 5 €, wenn es das dann noch gibt, ja. Ich meine, bei Diablo 2 war das, glaube ich, oder sowas. Da gab es, meine ich, da gibt es doch noch diese Bestseller-CDs oder was, die kostet.
Ja, wenigstens gibt es die. Also zum Beispiel im Fall Grim Fandango und Day of the Tentacle waren die Spiele tatsächlich verschwunden. Grim Fandango, das Remaster, das ist auch sein von guter Kooperation mit den Fans. Da stecken die Modifikationen, die von Fans gemacht wurden in Absprache mit den Fans übernommen und haben das Remaster um eine neue Steuerung und verbesserte Technik erweitert. Ja, und so wurde das Spiel halt wieder überhaupt verfügbar. Es gab es nirgendwo. Du konntest es nur illegal beziehen. Es gab es nicht zu kaufen, nicht zum Downloaden, nicht bei Good Old Games, was weiß ich.
Ich weiß zum Beispiel, für Day of the Tentacle haben die ihr zu Hause ihre Disketten durchsucht, um noch den Code dafür zu finden. Mhm. Also es war schon nicht einfach. Ich bin mal gespannt. Also was mich interessiert, wie ist es bei Full Throttle?
Genauso schwierig. Ist auch nicht mehr verfügbar und muss auch komplett wiederhergestellt werden.
Ja. Das ist zum Beispiel so Red Alert, beziehungsweise Alarmstufe Rot. Das Ding ist 20 Jahre alt und ich glaube, den Entwickler, der das ursprünglich gemacht hat, den gibt es auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das ist, dass es eben so einfach ist. Ich denke mal, wenn der Entwickler noch da ist und das, du kannst dich nicht dagegen wehren, wirklich.
Wie gesagt, also ich sehe es so, wenn es wirklich, sagen wir mal, das Spiel gibt es nicht mehr und sagen wir, der Publisher interessiert sich auch nicht mehr für das Spiel und sagt, okay, war eine schöne Zeit, wir haben so und so viele von den Discs irgendwann mal ausgeliefert und jetzt wird das Ding eingestampft und die Leute sind aber gierig drauf, wenn der Publisher das in dem Fall nicht erkennt und nicht nochmal in der Kleinserie nachproduziert oder was weiß ich, irgendwie schlechtes Handling bei der Lagerung seiner Klamotten hat. Okay, ja, dann muss ich sagen, gibt es aber heute ja auch durchaus andere Möglichkeiten, teilweise die Sachen dann online zu beziehen. Ja, ich meine, ich bin da kein Freund von. Ich mag auch lieber den Datenträger in der Hand, sage ich ja immer.
Ja, aber zum Beispiel so Plattformen wie Good Old Games oder so, die sind echt toll. Die arbeiten sogar, die gehören ja das sind ja die Leute, die The Witcher machen. Denen gehört ja Good Old Games. Und die arbeiten auch daran, den Code für die neuen Plattformen zu optimieren und so. Und ich finde es echt toll, dass die so richtig uralte Spiele wieder zurückbringen, sodass die auch auf heutigen Plattformen laufen. Denn jeder, der schon mal versucht hat, ein uraltes Spiel auf einem neuen Rechner zu laufen zu lassen, der wird unter Umständen einige Geschwindigkeitsbugs feststellen müssen.
Ja, das gut, ist dafür gibt es doch DOSBox oder ne, sowas.
Ja. Ja, allerdings, das ist wirklich eines der großen Probleme, die wir bekommen werden. Das die Videospielewelt, weil irgendwann wird es nicht mehr möglich sein, sowas wie, ich würde jetzt sagen Bubble Bubble, aber Bubble Bubble hat jetzt gerade irgendjemand für die Arcade Archives wiederhergestellt. Also Double Dragon, den ersten Teil vielleicht, weil da gibt es jetzt den zweiten Teil von auf Arcade Archives, aber irgendwann, deswegen finde ich eigentlich auch den Gedanken von PlayStation Now so cool, weil du einfach eine Bibliothek hast mit Spielen, die nicht so einfach verschwinden können. Die nicht verloren gehen können, sondern da gibt es einen Speicher für, da sind die alle drauf und da kannst du die abrufen.
Marvin, sag du zuerst.
Wobei sie natürlich auch nur noch virtuell existieren. Das heißt, wenn diese, sagen wir, die Plattform verschwindet, dann verschwinden die Spiele komplett alle auf einmal und sind weg.
Ja, aber das heißt, sie sind irgendwo gespeichert. Wenn du die Plattform abschaltest, dann hast du trotzdem noch die Speicherstände.
Ja, das stimmt soweit, aber ich denke, Spiele sollten vielleicht irgendwann in so nationale Archive aufgenommen werden.
Ja, genau, das sollte
definitiv. So wie Filme.
Genau, das sollte definitiv irgendwann passieren.
Das ist ja auch das, wo ich immer noch so ein bisschen Sorgen habe drum. Also, es ist ja auch so meine typische Meinung, die ich immer mal wieder habe, dass ich mir Gedanken darüber mache, okay, ich habe mir jetzt das Spiel gekauft für die PlayStation 3 oder was auch immer. Die Publisher teilweise bringen unter Zeitdruck oder mit Absicht aufgrund von Raubkopierer-Stoppenmaßnahmen, was weiß ich, halbfertige Spiele auf einer Disc raus. Also da gab es in der Vergangenheit einige Spiele, die übelst nachgefixt wurden. Und gut, Patrick hat mich da ein bisschen beruhigt und hat gesagt, okay, PlayStation 4, PlayStation 3, das ist ein Netzwerk und so weiter und so fort. Aber was ist, wenn ich in, sagen wir mal, angenommen, ich will in 15 Jahren nochmal ein Spiel spielen für die PlayStation 3, ja? Und dann habe ich mir irgendwo eine alte PlayStation geholt und habe auch noch diese Blu-ray und leg die ein und dann will der sich ein Update ziehen. Wo kriege ich das her? Ja, wo kriege ich diese Sachen einfach alle online zu haben? Du hast gar keine Kontrolle mehr über diese Dinge, finde ich persönlich ein Problem. Wenn ich mir die Sachen wenigstens dann runterladen könnte, dann wäre es wieder was anderes. Wobei ich sagen muss, ich habe mich mal eingeloggt über einen normalen Computer im PlayStation Store, und man kann ja für zum Beispiel PSP-Titel, die man damals mal gekauft hat, die kann man ja aufgrund dieser Regulierung, dass die PSP nicht mehr in den Shop kommt, kann man die zumindest runterladen. Da sage ich, okay, Chapeau, immerhin, ja, bieten sie das an. Wie auch immer ich die dann draufkriege, das habe ich jetzt auch noch nicht rausgekriegt. Da brauchst du irgendeine Software, ich weiß es nicht. Ob ich mir die dann auf den Rechner packen will, irgendeine Software von Sony, die dann meinen Rechner unter Umständen langsam macht, oder ob die überhaupt auf meinem Betriebssystem dann läuft, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber immerhin bieten sie was an, was du dir selbst speichern kannst, was du in dein eigenes Archiv packen kannst, und nicht dieses alles ist online verfügbar. Ich finde im übertragenen Sinn, was der Patrick sagt, finde ich das richtig. Ich finde auch die Idee, dass man Spiele in so eine Art nationales Archiv aufnimmt und die auch als Kulturgut bewahrt, finde ich gut. Finde ich auch wirklich erstrebenswert. Man sollte das machen, um auch späteren Generationen, ist jetzt ein bisschen ausschweifend, was ich sage, aber auch Dinge zu zeigen. Ja, ich meine, Point-and-Click-Adventure, die waren quasi mehr oder weniger zeitweise von der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden. Ich habe sie nicht mehr wahrgenommen, sagen wir mal so. Es gab sicherlich immer mal kleine Publisher, die mal was Nettes nebenbei gemacht haben, aber von der Qualität her vielleicht nicht unbedingt an die Klassiker Monkey Island oder was auch immer dran gekommen sind. Aber ich finde einfach, ja, man muss einfach diese Sachen bewahren für die nächsten Generationen, um denen zu zeigen, okay, es gab nicht nur diese ganzen Skandale und dieses ganze Gesülze über Killerspiele, weil das ist, ich finde immer, schlechte Publicity ist die, die im Endeffekt immer in den Köpfen bleibt. Ja, jeder erinnert sich wahrscheinlich an das C64-Spiel, Leute, von die 1970 geboren sind, an das C64-Spiel, was indiziert worden ist, weil es so brutal ist, ja. Aber keiner erinnert sich an die schönen kleinen Spiele wie Rainbow Island und Mancopter, glaube ich, genau,
Mancopter. Aber alle erinnern sich an Zack McCracken and the Alien Mindbinders.
Ja, das ist richtig, aber siehst du, das ist es, ne? Das ist halt Qualität, ja, wir kennen das noch, aber weißt du, wie es in 10, 20 Jahren ist? Okay, jetzt kommt es wieder Point and Click, es kommt wieder, wird wieder in den Fokus gerückt, aber...
Wir können ja auch hoffen, dass dieses Spiel auch wieder zurückkehrt. Die ganze LucasArts-Bibliothek kehrt ja dank Sony zurück ins Leben.
Wenn die tatsächlich Zack McCracken wieder rausbringen, ne?
Dann bin ich glücklich. Ich habe noch meine Original-Kopierschutz-Zeitung, wo die Wörter drinstehen, die man eingeben muss, oder die Sachen, die man eingeben muss, damit man bestätigt, dass man eine Originalkopie hat. Und ich hatte eine Raubkopie.
Du meinst, ich glaube, ich schreie nackt über die Straße, wenn das Spiel wirklich rauskommt.
Oh ja, okay, das möchte ich jetzt auf Video haben, nein. das war doch so eine Code-Tabelle, ne? Da musst du, glaube ich, an den Automaten irgendwie so...
Ja, das Spiel, da war so eine Zeitung drin. So eine fiktionale Zeitung, und die enthält dieses Kopierschutzding. Die habe ich unten im Keller, die ist so cool und so lustig. Mit zweiköpfigen Eichhörnchen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau, das zweiköpfig. Oder war es dreiköpfig?
Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da müsste ich kramen.
Also, zum ersten Gedanken, den du hattest, Stefan, was die Updates und so weiter angeht. Das, was jetzt halt ist, ist PlayStation Now, diese Geschichte, hat bei den Spielen, die sie online stellen, immer alle Updates mit drin.
Okay.
Was zum Beispiel so Sachen wie Spiele der PlayStation 1 oder der PlayStation 2 angeht, da gab es noch keine Updates.
Das weiß ich, ja, okay.
Das heißt...
ich weiß das, weil... ja, ich weiß das.
Ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass selbst in der späten Zeit, wo es den LAN-Anschluss für die PlayStation 2 gegeben hat, ob es da ein Spiel gab, das irgendjemand ein Patch bekommen hat.
Es gab höchstens Neuauflagen von Spielen und seltsame Veränderungen an Spielen in unterschiedlichen Landesversionen, aber so richtige Patches gab es nicht.
Es gab eine Festplatte, ne? Ich weiß nicht, wofür die war, aber es gab eine, habe ich mal irgendwo gesehen, gelesen. Es gab eine Festplatte, wofür war die?
Keine Ahnung. Das war so genauso sinnvoll. Wahrscheinlich war die dazu da, diesen doofen Netzwerkadapter benutzen zu können. Da braucht man sicher das Ding auch noch irgendwie.
Nee, den Netzwerkadapter konntest du auch so benutzen. Ich war mit der PlayStation 2 sogar im Internet. Also,
oh Gott. Kann es schlimmer gewesen sein als das PlayStation Network?
Es war langsam, sagen wir es mal so.
Und ja, keiner dieser Server ist mehr online. Ich hab gedacht, okay, ich habe mir eine PlayStation 2 Slim geholt und dachte, geil, Netzwerkadapter, endlich eine PlayStation 2 mit Netzwerkadapter. Da habe ich mein ganzes Leben drauf gewartet. Ich habe noch so eine Fat Lady. wo kein Netzwerkadapter war. Und dann denke ich so, geil, steckst du den dein Netzwerkkabel, das Kabel hinten rein, ja, Kabel, Kinderkabel. Voller Vorfreude lege ich Need for Speed Underground ein, gehe auf den Online-Modus und ratet mal, was passiert ist.
Server sind nicht verfügbar.
Richtig. Gut, das ist, jetzt muss man sagen, ich kann es diesem Spiel verzeihen, weil ich meine, es ist die PlayStation 2 zu dieser Zeit war das jetzt nicht so verbreitet, je nachdem, welches Modell du hattest. Ich kann das verstehen, dass man die Server irgendwann abstellt. Es gibt auch durchaus neuere Titel, wo ich die schmerzliche Erfahrung machen musste, dass sie schon nach 6 Jahren oder so die Server abstellen. Also von daher, meine Güte.
Ja, ja, was soll's? Also ich kann dir sagen, am 31. Dezember 2012 wurden die PlayStation 2 Server vom Netz genommen. Damit entfallen alle Netzwerkfunktionalitäten. Damit standen die Online-Funktionen der PlayStation 2 in Europa 12 Jahre lang ungefähr zur Verfügung.
Ist nicht erst dieses Jahr das letzte PlayStation 2 Spiel vom Netz genommen worden?
Also hier steht, however, as of December 31st, 2012, the PlayStation 2 has been discontinued and the servers for games have all since been shut down. Wobei, wir können davon ausgehen, vielleicht liefen einige noch länger.
So, PlayStation 2 servers shut down after 16 years. 2 Tage.
Ah, 16 Jahre.
Ab Final Fantasy 11 war der letzte Server, der noch am Laufen war.
Ah, sehr gut. Ich frage mich ja, ob man so einen Server nicht auch reaktivieren kann, dass irgendjemand einen privaten Server öffnet. Ich meine, das geht ja bei Computer-PC-Versionen auch. Ich meine,
ja, du müsstest der Konsole ja nur vorgaukeln, dass es der Originalserver ist.
Ja, dafür müsste ich aber wissen, wie die Adresse des Originalservers
ist. Ist nicht so schwierig, weil du liest ja aus, wonach die PlayStation fragt, wenn sie versucht, sich einzuloggen. Dann baust du das nach. Mhm. Das ist nicht so schwierig.
Stimmt, das könnte man einstellen, wahrscheinlich in der Fritzbox. Das ist auch wieder ein interessantes Thema bestimmt für irgendeine Bastelanleitung auf dem Blog.
Ja, falls irgendjemand die Fähigkeit besitzt dazu, ich besitze sie nicht, aber ich kann euch beschreiben, wie ihr es tun könntet.
Also zumindest haben wir schon mal einen Controller auseinandergenommen und wieder zusammengebaut.
Ja, ich auch. Ja. Welchen denn? PlayStation 2, PlayStation
4? PlayStation 4.
Ah,
wir haben Metallsticks eingebaut.
Echt? Wieso? Ah.
Fühlt sich eigentlich gar nicht mal schlecht an.
Mega sexy. Ja, Metall. Blankes Metall. Wunderbar. Schöne Sache. Ja, nee, ich habe nur eine Feder ausgetauscht von dem L2. Ja,
die war okay. Ja, das kenne ich. Da ist mir auch schon eine kaputt gegangen. Magst du das für mich machen? Ich bekomme es nicht hin. Ich bin ein großer Grobmotoriker. Der liegt hier im Schrank.
Ja, ich habe auch, glaube ich, irgendwo noch Federn. Kann ich machen.
Oh.
Ja, würde ich für dich machen. Ich weiß nur nicht, ob er danach noch funktioniert. Nein,
es ist egal.
Also, ihr rum, ihr wir sehen gekauft. Uns am 30. April, ne?
Das ist wahr. Ich sehe Stefan zum ersten Mal und bringe ihm direkt was mit, was er für mich machen muss. Das ist super.
Ja.
Tu das in meinem Gedächtnis.
Okay. Nett. Ja, ja, okay. Nee, aber was auch ein schönes Thema halt vielleicht wäre für den nächsten Podcast, irgendwie Spiele für die PlayStation 3, wo ihr gemerkt habt, der Online-Modus funktioniert nicht mehr. Das gut, könnte
alle,
auch.
Ich muss mal alle durchgehen. Ich habe tatsächlich lange nicht mehr geschaut.
Ich glaube, dass diese Zeit, wo die Server online sind, die wird immer kürzer werden.
Das kommt natürlich auch auf das Spiel an. So ein FIFA. Das lebt natürlich nicht besonders lange, weil es ja auf seine Nachfolge hinaus will. Aber so ein Destiny lebt vermutlich ein bisschen länger.
Aber weil bis es Destiny ja so ein, 2 rauskommt.
Ja, es ist ja so ein Game as a Service. So ein richtiges Destiny 2 werden wir vermutlich nie wirklich sehen.
Haben sie doch für nächstes Jahr angekündigt.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es so ein Spiel wird, was auf Disc rauskommt und Destiny 2 heißt jedenfalls nicht für die Leute, die schon Destiny haben. Ich denke eher, dass die das als DLC beziehen und die Server sich nicht verändern werden. Das ist ja so eine Mega-Server-Architektur. Mit Microservices, die auf einer Mega-Server-Architektur laufen. Werbung.
Ja.
So, Kinders. Letztes Thema für heute.
Ja.
Spiele, die euch etwas fürs Leben gelehrt haben.
Okay.
Wie zum Beispiel Crash Bandicoot, immer die Kisten kaputt schlagen, aber nie die, wo TNT draufsteht. Nein, also.
Ja, das war ja kein Problem. Ich glaube, die Nitro-Kisten waren wesentlich schlimmer.
Ja, da stand doch die TNT drauf, oder?
Nee, es gab ja zwei, oder verwechsel ich das jetzt mit dem dritten Teil?
Also es gab die Masken, es gab die, wo TNT draufsteht, und es gab die, wo Äpfel nur Äpfel drin waren, die ganz normalen Kisten.
Okay. So lange her, ich erinnere mich nicht wirklich. Aber ja.
Also gibt es für euch irgendwelche Spiele, die euch etwas gelehrt haben, wo ihr denkt, das behalte ich immer noch im Kopf, oder?
Das behalte ich im Kopf, ja. Ich bekomme immer Panik, wenn das Radio im Auto rauscht. Ja. Na, was ist jemand?
Silent Hill, ja. Ja. Jetzt hätte ich was Resident Evil gesagt, wie peinlich wäre das gewesen. Aber gut, das kann man ja auch
sagen. Buh. Aber Konami hat es ja nicht besser verdient, also kannst du das ruhig machen.
Capcom und Konami. Oh ja, Radios, stimmt schon.
Ja, ich erwarte dann immer noch, dass die Sirene losgeht und ein kleines Mädchen über die Straße läuft. Dann unfallbar.
Ja.
Schlimme Vision, ja. Wie hat euch der Film gefallen eigentlich? Mal kurz so.
Der erste ist ganz großartig. Ich finde, der trifft die Stimme. Ja. Der zweite ist richtige Grütze.
Der erste war gut. Der zweite, den habe ich mir nicht mehr angeguckt. Ich hatte zwar überlegt, mir den mal zu holen, weil meine Freundin natürlich unheimlich auf den Jon Snow-Darsteller, den Kit Harington, steht.
Also gucken kann man den schon. Der ist zwar Grütze, aber er ist also so richtig super mega schlecht ist er auch nicht. Er ist schon unterhaltsam.
Ist
aber
er schlechter als Resident Evil Apocalypse oder ist er besser als Resident Evil Apocalypse?
Also da ich die ganzen Resident Evil Filme so furchtbar finde, würde ich sagen, er ist tatsächlich noch besser, weil es hat wenigstens was mit dem Spiel zu tun. Okay. Und vor allem die Hauptdarstellerin sieht tatsächlich echt aus wie Heather.
Wobei ich den ersten Resident Evil Film eigentlich noch ziemlich gut fand.
Weil ich kann die Mila Jovovich-Streifen einfach nicht ab.
Ja, okay.
Ich habe Resident Evil gespielt und danach diese Filme, keine Ahnung. Ich finde, die haben einfach nichts damit zu tun. Ich mag diese Animationsfilme eigentlich ganz gern zu Resident Evil. Die sind zwar auch trashig, aber die haben wenigstens was mit dem Spiel zu tun.
Ja, also ich fand den ersten Resident Evil fand ich eigentlich ganz gut. Der hatte noch was, sage ich mal so. Den habe ich mir auch damals auf DVD geholt. Ich glaube, ich habe mir sogar den Apocalypse habe ich mir auf DVD geholt. Aber so richtig vom Hocker gerissen hat er mich jetzt nicht.
Den habe ich, glaube ich, im Fernsehen bei Sky geguckt. Also der war ja wirklich cool gemacht und so. Aber irgendwie fehlte dem Film so richtig das Leben.
Ja, irgendwie schon.
Und Mila Jovovich ist halt auch nicht jünger geworden, muss man einfach mal so sagen.
Ja, man kann immer noch sagen, Videospielfilme gibt es bisher noch keinen wirklich guten.
Ja, wie gesagt, den ersten Silent Hill Film würde ich vielleicht als richtig guten einordnen, weil der fast in Richtung Kunstfilm geht von der Aufmachung und von der ganzen Art. Der ist echt so artsy-fartsy.
Und ein nicht sterbender Sean Bean.
Ja, das ist wahr. Ja,
wie gesagt, echt
schicker Film. Also kann ich nur empfehlen, wenn Christoph Gans wieder aus dem Gefängnis raus ist, ich glaube, er ist aus dem Gefängnis raus, dann kann es vielleicht einen dritten Teil geben, der ein bisschen besser ist.
Obwohl ich sagen muss, dass weder Silent Hill, also ich weiß nicht, der Silent Hill Film hatte ja so gesehen auch nichts mit der, also nichts mit dem ersten Teil zu tun.
Er hat den ersten Teil quasi umgedreht. Er hat schon eine ganze Menge Szenen daraus. Wir haben ja den Mann durch eine Frau ersetzt eigentlich.
Ja gut, da kannst du auch sagen, der erste Teil von Resident Evil, der spielt auch irgendwie in dem Herrenhaus. Keine Ahnung, warum die in der Dusche aufwacht, aber
die Handlung verfolgt es eigentlich schon. Also die Handlung von Silent Hill 1 verfolgt der Film eigentlich schon. Zwar sind einige Sachen verändert, aber so Schlüsselszenen, wie zum Beispiel die erste Szene, wo wir in die Parallelwelt wechseln, sind 1:1 mit Kameraeinstellung echt aus dem Spiel.
Ich kann mich überhaupt nicht mehr an den ersten Teil von Silent Hill erinnern. Das ist nicht furchtbar.
Jetzt hast du aber gespoilert, ne? Parallelwelt. Oh, verdammt, ich hab's doch noch nicht durchgespielt. Okay.
Wie weit bist du denn bei Silent Hill? Die Parallelwelt ist ja die...
Ja, ich hatte irgendwie so große Angst, als ich das erste Mal gespielt habe, dass ich es direkt weggetan habe.
Ich habe Outlast durchgespielt. Wie kann man vor Silent Hill 1 Angst haben?
Ja, das war eine andere Zeit, als ich das gespielt habe, weißt du? Da war ich noch jünger.
Das ist schon 10 Jahre her.
Nein, länger.
Ich sag einfach mal nur Dead Space.
Ja, nee, Dead Space geht auch bei mir nicht. Also,
also 1 und 2 habe ich durch.
Echt?
Boah. Ja. Ich bin hart gesotten.
Der dritte ist der harmloseste.
Ja, aber der dritte ist auch noch gruselig genug. Also nicht, dass man da kein gruseliges Spiel bekommt. Also für Angsthasen, die haben da auch noch genug zu schreien. Und der zweite ist für mich, also der dritte ist so, der dritte geht echt in Richtung Uncharted von der Inszenierung. Da haben sie echt, da dadurch geht viel von dem Horror verloren, weil das so durchinszeniert ist. Und der erste, dadurch, dass er so roh und so kalt und so düster ist, es ist ein wirklich verstörendes Spielerlebnis. Also das habe ich für 10 Euro vom Grabbeltisch mitgenommen und für die 10 Euro habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. War ein günstiger Herzinfarkt.
Obwohl ich sagen muss, wisst ihr, was noch viel geiler wäre? Das sollten die mal machen. Und zwar eine VR-Version von Dead Space. Das wäre bestimmt lustig, vom ersten Teil.
Ja, ich habe auch gedacht, so eine VR-Version von Outlast wäre nicht schlecht. Da
Es
sterben
gibt
sich ja viele
tatsächlich
Menschen, wenn sie das
einen
spielen.
On-Rails-Shooter von Dead Space.
Ja, ich weiß, für die Wii. Aber der ist ja für die PlayStation erschienen später.
Genau, der ist für die PlayStation erschienen, für die
Und der ist
PlayStation 5.
indiziert, oder?
Genau, du kannst ihn in Deutschland nicht kaufen, aber man hätte ihn zum Beispiel im UK Store kaufen können und
Ja, das
so.
ist wahr. Der soll auch ganz cool gewesen sein.
Ja, der sollte in der Tat ziemlich gut gewesen sein. Also, das ist zumindest von den Bewertungen her, war der ganz gut dabei.
Aber ich tue mir nicht mehr Dead Space an, als ich muss. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es vermutlich nach 3 Teilen zu Ende ist. Denn es ist einfach, das ist sehr anstrengend und Outlast ist auch anstrengend. Und ich habe den DLC auch immer noch nicht durchgespielt.
Ja, Outlast habe ich mir am ersten Tag bei PlayStation Plus runtergeladen, aber gespielt habe ich es noch nicht.
Also ich muss sagen, die psychischen Schäden, die mir das Spiel zugefügt hat, sind signifikant. Also ich hatte danach echt eine ganze Zeit lang Probleme zu schlafen. Im Dunkeln. Und ich habe jetzt
Ja.
auch immer noch Probleme mit Nachtsichtkameraaufnahmen. Wenn ich so einen Film mit Nachtsichtkamera sehe, kriege ich Paras. Es geht gar nicht. Es geht einfach gar nicht. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich will nie wieder so eine Nachtsichtkamera einschalten. Nie mehr. Warum ist hier so dunkel geworden hier?
Ja,
Die
das
Lichter
ist.
gehen so langsam bei Marvin aus.
Okay. Ja, gut, ist Sommer, ne?
Was machst du denn lachen?
Ja.
Okay. Gibt es Spiele, die einem etwas fürs Leben gelehrt
Halt
haben?
Angst. Ja. Ja, Maniac Mansion fällt mir da ein. Ja, man sollte Hamster nicht mit der Mikrowelle benutzen. Das ist sehr.
Ups, ich muss mal kurz runter in die Küche.
Das ist schon so ein Thema für sich, ne? Nein, aber generell, also das Spiel an sich. Es ist einfach witzig. Also, was soll ich dazu sagen? Ja, ich meine, die Grafik ist jetzt nicht berauschend, aber für die Zeit ist es sicherlich.
Grafik ist ja auch nicht alles, das
Nein,
wissen wir ja
Grafik ist
alle.
nicht alles richtig. Gameplay ist auch, finde ich, auch viel wichtiger. Wir sind ja nicht so diese Grafikhuren.
Manchmal bin ich eine ziemliche Grafikhure.
Du hast das böse Wort gesagt. Oh mein Gott.
Hure, Grafik, Hure, Grafik, Hure.
Ja. Oh mein Gott. Nochmal, nein. Ja, aber generell, ja, das Spiel kann einen lernen, zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt eine Freundin zu haben, die sich dann entführen lässt oder ne, im Kerker und nicht unbedingt in irgendwelche Häuser einzubrechen, also einzubrechen mit einem Schlüssel unter der Fußmatte und auch, das ist eine blöde Idee, also dass man immer zu zweit sein sollte, falls mal irgendwo so eine Geheimtür ist, damit einer den Knopf drehen kann, während ich durch die Tür gehe. Ist alles sehr wichtig. Sollte man alles mal durchdacht haben. Wenn man das Spiel gespielt hat, weiß man das natürlich.
Aber du weißt ja auch, Resident Evil 4 hat uns gelehrt, es ist immer besser, wenn die nervige Göre einfach gleich entführt wird und dass man sie die ganze Zeit auf sie aufpassen muss.
Ja, siehst du.
Für mich ist sowas zum Beispiel der Wechsel zwischen Monkey Island 1 und 2, weil in Monkey Island 1 besiegt man ja LeChuck. Und im zweiten Teil, also ich sag's mal so, Legenden bzw. Geschichten werden entweder vergessen oder zu Legenden. Und bei Monkey Island 1 und 2 ist es natürlich so, dass die Geschichte vergessen wird, dass die Leute hinterher sagen, ach, der hat eine Pepsi getrunken und es explodiert.
Ja, niemals Pepsi trinken.
Lustig, dass 2 von 3 Fällen LucasArts-Spiele sind, aber.
Ja, LucasArts-Spiele hatten was, ne?
Ja, schon.
Hat LucasArts irgendwann zwar selber nicht mehr erkannt, aber sie hatten was.
Also, ja, natürlich, es gibt da jede Menge Sachen, die man aus Spielen mitnehmen kann. Nur das Problem ist, auf einmal ziehe ich einen Blanke. Das ist furchtbar. Ich habe so viel aus Spielen gelernt, als ich jung war und als ich als ich immer weiter gespielt habe. Aber so richtig daran erinnern kann ich mir, was haben mich Spiele gelehrt? Also durch Spiele habe ich gelernt, dass es durchaus okay ist, Spaß zu haben, wenn man alleine vor einem PC oder einer Konsole sitzt. Ich erinnere mich zum Beispiel gut, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Als ich noch sehr jung war, da hat mein Bruder sein Zimmer aufgeräumt und ich sollte für ihn Gläser runterbringen. Auf dem Weg runter ist eines der Gläser zerplatzt und mir sind die Splitter in die Hände gesprungen.
Oh.
Als wir dann die Splitter rausgezogen hatten, da habe ich auch noch eine Narbe von. Finde ich echt lustig. Das, ja,
Ouch.
auf der Hand ist es auch. Da hat mein Bruder mir angeboten, entweder ich kriege 10 Pfennig oder er spielt eine Runde Silkworm 4 mit mir. Zu dem Zeitpunkt habe ich Silkworm 4 gewählt, was für mich eine ziemlich bezeichnende Geschichte ist, weil von Spielen bin ich quasi nie wieder weggekommen. Und dem Geld läufe ich trotzdem noch immer hinterher.
Die Geschichte hatte was Lehrreiches.
Ja, ne?
Spiele sind manchmal wie eine gute Droge. Ja. Nee, der Einstieg ist kommt immer langsam. Ne? Ja. Silkworm. Ja, schön. Kenne ich gar nicht, aber ich habe es mir hier gerade mal angeguckt. Sieht interessant aus.
Ja,
So.
war so ein von der Seite siehst du ein Flugzeug und der andere konnte so einen Jeep fahren. Und du musstest
Okay.
dich dann gegen Wellen von Gegnern durchschlagen. So ein bisschen wie Resogun heute oder ja, andere Spiele.
Metal Slug oder so, ne? Ist es
Genau.
Metal Slug? Ist Metal Slug, ne?
Wobei Metal Slug ist ja eher so, du spielst zwei Charaktere, ne? Das ist nicht Fahrzeuge, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Doch, ich glaube, ab bei den neueren Teilen spielt man, also ich glaube, ab 3 oder so, ab 3 oder 4 spielt man mal, kann man auch Fahrzeuge lenken. Ich weiß es, bin mir aber nicht sicher. Ich habe das mal irgendwann auf dem Automaten gespielt, als ich im Urlaub war, aber ist lange her. So lange. Aber so lange ist es auch wieder nicht her. Also so alt bin ich auch noch nicht.
Ach nein.
Ich bin älter als ihr beide zusammen, ne?
Was?
Nein, Quatsch.
Ach, deshalb, der 30. April wird also ein Kaffeeklatsch.
Genau, Kaffeeklatsch. Wir setzen uns zusammen, setzen uns alle gegenüber, jeder kriegt ein Tässchen Tee und einen Keks.
Klingt ja gut.
Dann kann ich mir schon mal vorstellen, wie das Leben so ist, wenn ich so alt bin wie ihr beide. Höh.
Ja, so ungefähr.
Was?
Wir haben dann auch diese Röhren im Ohr.
Ein Hörrohr. Ja, da bin ich begeistert von.
Gut.
Fantastisch.
Ja.
Mehr gibt es da nicht zu sagen.
Ich glaube nicht.
Ja,
Höre.
also themenmäßig sind wir jetzt durch. Zumindest so, was ich so gehört habe. Ah ja, dann. Leute, seht euch schön unseren YouTube-Channel an. Wir haben im Moment zwei ganze Videos online. Aber es ist das erste Mal, wo ich dann vor der Kamera bin, tatsächlich, auch wenn es nur mit der Share Factory aufgenommen ist. Aber es hat mir Spaß gemacht und es geht halt um Tower Fall. Ich liebe Tower Fall.
Ihr solltet euch das Video wirklich ansehen, es ist wirklich gut gemacht.
Und dann als nächstes auch Blaze Rush ist im Channel zu sehen. Ansonsten seht euch den Blog an, liked uns auf Facebook, Gaming Helden. Ich glaube, es ist facebook.com/group/Gaming Helden. Ich muss eben nachgucken. Füllt die Zeit. Einer sagt was.
Ja, wir können ja schon mit Twitter weitermachen, wo ihr uns unter Twitter findet. Also mich findet ihr unter @marv1992. Den Stefan findet ihr unter, Stefan, sag mal, hast du kein Twitter? Oh,
Doch, ich
immer
habe
noch nicht?
Twitter. Doch, ich habe jetzt Twitter.
Boah.
Hart, ne? Ich habe auch noch keinen Follower. Ihr könnt mir ja mal followern.
Ja, macht den Stefan Follower.
Genau, und zwar Backlogmann.
Backlog, Mann.
Backlog, Mann,
ja. Moment.
Mit zwei N, ja.
Oh, wen habe ich denn da gefunden? Den Backlog, Mann.
Nicht schlecht.
Oh, du hast einen Follower.
Echt? Nein.
Gut doch.
Ist ja hart.
Ja, krasser.
Du hast zwei Follower.
Irre. Krasser Scheiß.
Boah, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Hätte ich das früher gewusst, dann wäre ich schon viel früher zu Twitter
gegangen. Ja, morgen bist du ein Twitter-Superstar und übermorgen schon YouTuber.
Ja, wer weiß. Und dann habe ich meine eigene Show und koche. Im Fernsehen. Gerichte aus der Mikrowelle. Übrigens ein interessantes Thema.
Kochen mit Gaming-Helden.
Genau, Kochen mit Gaming-Helden in der Mikrowelle. Gerichte
danach, in der Mikrowelle. Danach kommt Backen mit Marvin, die Action-Sendung. Feuerwehr ist auch dabei.
Genau. Nicht nachmachen.
Dann mache ich Cocktails mixen mit Patrick.
Oh ja, das ist gut.
Wollt ihr meine Testsubjekte sein?
Ich weiß nicht.
Ich glaube, an dem Tag, egal wann es ist, habe ich einen wichtigen Termin.
Nur weil es um Alkohol geht, gib's zu.
Reden wir ein andermal darüber.
Wie Alkohol? So. Ich höre hier immer Alkohol. Das ist doch eine jugendfreie Sendung, oder?
Besucht unseren Blog auf gaminghelden.com.
Da gibt es übrigens keinen Alkohol.
Da gibt es keinen Alkohol, leider. Wir sind auch unter facebook.com/gaminghelden, auch youtube.com/gaminghelden. Jetzt hoffe ich, dass das richtig ist. youtube.com/gaminghelden. Und wir sind, youtube.com/gaminghelden ist nicht verfügbar. Das liegt, glaube ich, daran, weil wir noch nicht genug Follower haben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, so sieht es aus. Also folgt uns, dann bekommt ihr eine individuelle URL.
Yeah! plus.google.com/gaminghelden sind wir auf jeden Fall. Da werden auch die Videos gepostet. Ich bin Lanzolat62 auf Twitter und ja.
Du kannst unseren YouTube-Channel ja auch in der Beschreibung bei YouTube, wenn wir das hier unter anderem auch bei YouTube hochladen, kannst du das ja in der Beschreibung vermerken.
Ja, sollte ich in der Tat tun.
Alle Links, die wir sagen und alles, wenn wir versuchen zu vermerken, und natürlich auch unsere Twitter-Channel, Facebook-Sachen, was ihr wissen wollt. Und wenn ihr noch mehr haben wollt, wir können auch Autogrammkarten schreiben.
Yeah, Autogrammkarten.
Nein. Ist es schon so weit? Oh mein Gott.
Also, vielleicht ein bisschen.
Auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht, Jungs. Ich werde euch jetzt in den Abschied singen. Ich singe jetzt einen alten Song aus einem mir sehr bekannten und beliebten Film. Basil, der große Mäusedetektiv.
Hau rein.
Goodbye, macht's gut. So schnell vergeht die Zeit. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche.